Vielleicht beginne ich einfach mal damit, dass die Revolution von 1918-19 lange Zeit, also bis vor etwa 2-3 Jahren, als vergessene Revolution galt und vergessen wurde, weil sie äußerst umstritten war und weil die verschiedenen Strömungen, vor allem der organisierten Arbeiterbewegung, also Stichwort SPD, KPD, ganz unterschiedliche Schlüsse daraus gezogen haben. Und dieser Reichsrätekongress, der vom 16. bis 20. Dezember im auch heutigen Berliner Abgeordnetenhaus, damals war es das preußische Abgeordnetenhaus, stattfand, war das Revolutionsparlament. So kann man das vielleicht einfach erstmal so als Schlagwort auf den Punkt bringen.
Woran liegt denn das, dass, also Sie haben jetzt gesagt, ne, sozusagen der unterschiedliche Blick drauf. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Das heißt also, in meinem Geschichtsunterricht zumindest hat 1918 und haben die Aufstände, die Revolution eine ziemlich große Rolle gespielt. Natürlich eben aus dem, ich würde mal sagen, kommunistischen Blick der Geschichtsschreibung und mit den Fußnoten zur sozialdemokratischen Beteiligung an dem Ganzen. Aber im Allgemeinen ist gerade dieser Reichsrätekongress etwas, der so unter dem Radar liegt. Woran liegt das?
Das liegt an der sehr zwiespältigen Rolle und an dem, was da sozusagen sehr spannungsreich stattgefunden hat. Auf diesem Reichsrätekongress wurden eigentlich 3 zentrale Themen behandelt. Die westdeutsche Geschichtsschreibung hat sich sehr stark auf den Beschluss oder auf die Frage der Diskussion Rätesystem oder parlamentarische Nationalversammlung, die später dann in Weimar zusammengetreten ist, fokussiert und hat sozusagen ja ganz stark herausgestellt, dass eben also die parlamentarische Nationalversammlung, die deutsche Nationalversammlung auf dem Reichsrätekongress beschlossen wurde und deswegen Weimar eine parlamentarische Demokratie wurde. Und was da aber übersehen wurde, ist, dass es noch 2 andere zentrale Themen gegeben hat, nämlich einmal zum Thema Militärreform, also Fundamentaldemokratisierung des Militärs, Kontrolle des Militärs durch die Soldatenräte, Wahl der Offiziere durch die Soldaten und anderes mehr. Und außerdem noch einen ganz, ganz wichtigen Themenpunkt, der im Westen häufig unterbelichtet wurde, im Osten sehr stark schematisch behandelt wurde, nämlich die Frage der Sozialisierung der, so die Formulierung, der dafür reifen Wirtschaftszweige.
Wenn wir uns so ein bisschen, und das gehört ja dazu, dann einer Einordnung dieses Kongresses, auch einer zeitlichen Einordnung widmen wollen, kann ich mal so runterbrechen. Ist ein bisschen so ein bisschen wie der Herbst 89, ne? Der ist noch nicht so lange zurückliegend, aber wenn man versucht auseinanderzuhalten, was da wann in welcher Schlagzahl und Folge war, dann ist das so dicht, dass man das kaum noch auseinandergefitzelt bekommt in seiner eigenen Erinnerung. Das Gleiche muss man wahrscheinlich für den Herbst 1918 sagen. Aber wie kam es von dem Kieler Matrosenaufstand zu diesem Reichsrätekongress? Da ist ja doch eine ganze Menge passiert.
Der Kieler Matrosenaufstand war am 3. bzw. 4. November 1918. Am 4. November wurde in Kiel ein erster Arbeiter- und Soldatenrat eingerichtet und von da aus haben sich Arbeiter- und Soldatenräte im ganzen Reich breit gemacht sozusagen, wurden überall im Reich gewählt. Am 9. November wurde dann in Berlin die Republik ausgerufen. Erst durch Philipp Scheidemann, also Mehrheitssozialdemokrat, der von der Freien Republik sprach und dann durch Karl Liebknecht, der die Sozialistische Republik ausgerufen hat. Und dieser Reichsrätekongress, der dann ja einen guten Monat später stattfand, der sollte sozusagen alle Delegierten der Arbeiter- und Soldatenräte des Reichs zusammenrufen und zentrale Fragen der Revolution diskutieren und darüber Beschlüsse fassen, an die sich dann der sogenannte Rat der Volksbeauftragten, also der unmittelbar nach der Novemberrevolution gebildet wurde, die Reichsregierung quasi, halten sollte. Also was aber faktisch nicht der Fall war, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen.
Das klingt nach einer gewissen Parallelität der Momente, denn eigentlich ist ja im Narrativ der Bundesrepublik auch so als Wurzel der Bundesrepublik Weimar der Ort, an dem das Entscheidende passiert ist mit der Versammlung dort. In welchem Zusammenhang standen denn diese beiden Versammlungen, wenn man so möchte?
Also Sie meinen jetzt die Nationalversammlung, die dann eben 1919 zusammentrat, nachdem am 19. Januar gewählt wurde, und der Reichsrätekongress. Es gab einen Mehrheitsbeschluss des Reichsrätekongresses, diese deutsche Nationalversammlung zu wählen und im Grunde genommen sich selbst abzuschaffen. Also die Räte haben den Beschluss gefasst, dass die Weimarer Republik eine parlamentarische Republik werden sollte und nicht auf einem Rätesystem basieren sollte. Da stand natürlich ein bisschen als Schreckgespenst dahinter die Oktoberrevolution in Russland, stand aber auch, wie soll ich sagen, also die Etablierung der Sozialdemokratie vor 1914 als doch sehr stark ausgeprägte parlamentarische Partei dahinter. Der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich ein parlamentarisches System und eine Rätedemokratie sich überhaupt nicht ausschließen müssen. Und Räte etwa auf der Ebene der Betriebe oder auch der Stadtteile hätten verankert werden können, die dieser Weimarer Demokratie viel stärkere demokratische Wurzeln verschafft hätten. Und in der Geschichtsschreibung ist das häufig als Alternative diskutiert oder noch grobschlächtiger behandelt worden unter dem Motto bolschewistisches Rätesystem gegen moderne parlamentarische Demokratie. Und diese strikte Alternativstellung ist meiner Ansicht nach völlig falsch, ist auch in den 60er, 70er Jahren in der Bundesrepublik anders diskutiert worden. Dort kamen dann auch Positionen auf, die gesagt haben, beides hätte sich durchaus vereinbaren lassen. Demokratie hätte viel stärker verankert werden können, wenn es auch ein gesellschaftliches Rätesystem gegeben hätte. Diese Diskussion ist dann aber in den 90er Jahren veralbt.
Und wie ist das auf diesem Rätekongress, Reichsrätekongress diskutiert worden, dass man sich im Grunde genommen, obwohl man sich gerade zusammengefunden hat, in großer Euphorie und Aktionismus eigentlich wiederum selbst abschafft?
Ja, das ist eine ganz, ganz zwiespältige Frage. Also es gab eine heftige Kritik an dieser alternativen Position. Man muss aber, wenn man sich die Zusammensetzung der Delegierten anschaut, vergegenwärtigen, dass 3/4 der Mehrheit Sozialdemokratie nahestanden, also der Sozialdemokratie um Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und wichtig ist dann natürlich auch noch später Gustav Noske, während nur etwa 1/4 der sogenannten unabhängigen Sozialdemokratie nahestanden. Und diese USPD, die unabhängige Sozialdemokratie, war eine sehr heterogene Partei. Die hat sich im Grunde genommen eigentlich nur in einem Punkt zusammengefunden, nämlich mit dem Krieg sofort unmittelbar aufzuhören. Deswegen hat sie sich 1917 gegründet und viele dieser USPD-Delegierten standen eigentlich auch dieser sehr parlamentarisch fokussierten Fraktion der Mehrheit Sozialdemokratie nahe. Während der Spartakusbund, also der ja in der DDR-Historiografie zu einem sehr großen Faktor, einem ziemlich bedeutenden Faktor aufgebauscht wurde, nur mit 10 Delegierten vertreten war und auch der Antrag, also Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf dem Rätekongress auftreten zu lassen, von der Rätemehrheit abgebügelt wurde.
Das klingt auf jeden Fall, wenn man es einordnet in das, was, also wir hatten die Schnelllebigkeit, ne, dieser Ereignisse auch, und vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass sozusagen dieses demokratische, basisdemokratische Abläufe und so weiter ja völlig ungeübt waren, man das also quasi eigentlich alles am offenen Herzen erfand und praktizierte, kann ich mir vorstellen, dass diese Veranstaltung an sich, diese 4 Tage in Berlin vermutlich auch geprägt waren durch eine ziemlich chaotische Situation dieser Selbstverwaltung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist denn da diskutiert worden?
Ja, es wurde eben zum Teil einfach sehr chaotisch diskutiert über diese 4-5 Tage. Und wichtig ist auch, sich zu vergegenwärtigen, es wurde eben nicht nur über die Frage Räte oder Parlament diskutiert, sondern was ganz wichtig war, dass eben dieses Thema Militärreformen und auch eben das Thema Sozialisierung, das vielleicht sogar noch stärker, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und für die Delegierten, gerade auch für die sozialdemokratischen Delegierten, eigentlich auch klar war, wir wollen von Grund auf ein völlig anderes, nämlich ein demokratisches Militär, eine Art Volkswehr, so wie das damals ansatzweise vielleicht in der Schweiz verwirklicht war, wie das in Österreich dann in der Folgezeit versucht wurde. Und also ähnliche Konzepte gibt es ja schon aus der Revolution von 1848. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene war, dass es eine unheimliche Aversion, und zwar auch innerhalb der Mehrheit Sozialdemokratie, gegenüber den sogenannten Ruhrbaronen insbesondere, also den Eignern der Steinkohlebergwerke und der Schwerindustrie gegeben hat. Und deswegen auch dieses Thema Sozialisierung unmittelbar auf der Tagesordnung stand.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, ne, es gab dort Beschlüsse, Forderungen, die so wie die letzterwähnten ja einfließen sollten in das, was dann die Weimarer Republik geworden ist und mit der Nationalversammlung. Wie haben denn diese Beschlüsse und Forderungen die nächsten Jahre bestimmt?
Das ist eine sehr gute und kluge Frage, die man vielleicht folgendermaßen beantworten muss. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal diese 3 Themen, über die wir gesprochen haben. Bestimmte dieser Themen sind im Grunde genommen von Ebert und dem mehrheitssozialdemokratischen Teil des Rats der Volksbeauftragten schon vorentschieden worden. Dadurch, dass Ebert bereits am 11. November sich mit der obersten Heeresleitung, also der Leitung der Kriegsarmee, der preußisch-deutschen Kriegsarmee, geeinigt hatte, dass diese alte Armee weiter bestehen sollte. Damit ist sozusagen diese Forderung nach Militärreformen unterlaufen worden und auch von dem mehrheitssozialdemokratischen Teil des Rats der Volksbeauftragten quasi sabotiert worden. Dasselbe gilt für die Sozialisierungsbewegung, die dann im Jahr 1919 und auch im Jahr 1920 nochmal große Teile der Arbeiterschaft im ganzen Reich auf die Beine gebracht hat. Und es haben sich ja bürgerkriegsähnliche Kämpfe in dieser Zeit entwickelt. Die Weimarer Republik, also wenn man sich die Gesamtgeschichte der Weimarer Republik anschaut, dann kann man eigentlich ganz grundsätzlich feststellen, dass durch die Vorgänge zwischen 1918 und 1920 große Teile der Arbeiterschaft der Weimarer parlamentarischen Demokratie entfremdet wurden. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass vor dem Hintergrund der bürgerkriegsähnlichen Kämpfe nach dem Rätekongress sich auch, ich würde das nennen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal, aber so kann man es, glaube ich, bezeichnen, protofaschistische Organisationen und Freikorps gebildet haben, die ganz vehement gegen jegliche Form von Demokratie, sei es parlamentarische oder rätedemokratische Demokratie, gewandt haben und im Grunde genommen eigentlich dieses ganze rechtsradikale Potenzial schon verkörpert haben, das dann in der Folgezeit einfach noch weiter ausgebaut wurde. Man kann es vielleicht auf einen Punkt bringen, der Verlauf der Revolution 1918-19 hat dazu geführt, dass die Weimarer Demokratie in der Gesellschaft nur sehr begrenzt verwurzelt gewesen ist, dass sie nur oberflächlich verwurzelt blieb und deswegen in den Jahren zwischen 1930 und 1933 relativ leicht rausgerissen werden konnte.
Wie hatten die, ich sage jetzt mal SPD-Basis, ne? Also die SPD ist ja eigentlich zu sowas wie zumindest eine zeitweise Art Staatspartei geworden und hat ja auch dazu beigetragen, ja, Schlagwort Noske, dass die rechten Kräfte so stark werden konnten. Wie ist denn der Kongress und das, was danach kam, von der Basis geteilt worden? Denn die war ja in diesen Kongress stark mit involviert, zumindest in den linken Kräften der SPD.
Ja, das ist eine Frage, die sozusagen empirisch ziemlich schwer zu beantworten ist. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Enttäuschung darüber, dass zwei der insgesamt drei zentralen Themen und Beschlüsse, die der Reichsrätekongress gefasst hat, nicht verwirklicht wurden, nämlich Militärreformen und Sozialisierung, zu einer ganz großen Enttäuschung auch in der sozialdemokratischen Basis geführt hat, dazu geführt hat, dass sich diese sozialdemokratische Basis der SPD-Führung entfremdet hat. Das kann man beispielsweise ganz gut allein an den Wahlergebnissen absehen. Die SPD hat ja im Januar 1919 deutlich über 30% erhalten und ist in der Folgezeit immer weiter geschrumpft. Und wenn man das lokal oder regional begrenzt, kann man gerade für Berlin festmachen, dass der Radikalisierungsprozess an der Basis enorm stark und enorm schnell gewesen ist. Die MSPD hat Ende Dezember möglicherweise in weiten Teilen der Arbeiterschaft noch eine Mehrheit gehabt. Die ist bereits im Januar und dann vor allem aber im Februar und März völlig verschwunden. Und USPD und auch in Berlin, also Berlin ist ein gewisser Sonderfall, auch die KPD, die neu gegründete KPD, hatten hier deutlich die Mehrheit der Arbeiter auf ihrer Seite.
Jetzt ist das Geschehen um diesen Kongress, den Rätekongress in Berlin, 100 Jahre vergangen. Heute beginnt eine Auseinandersetzung damit in Form einer Veranstaltung, zu der Sie auch gleich gehen werden. Was ist denn die Gegenwartsgeltung dessen, was vor 100 Jahren dort innerhalb der paar Tage passiert ist?
Also ich glaube, dass wir heute, also in einer Zeit, in der die parlamentarische Demokratie in vielen Ländern erodiert und Bewegungen, die man so pauschal als rechtspopulistisch bezeichnet, im Aufschwung sind, dass im Grunde genommen die Diskussion über Rätedemokratie bzw. eine Verankerung von Demokratie in breiten Bevölkerungsschichten, eine Vertiefung von Demokratie und eine, ich würde eher sagen, Ergänzung parlamentarischer Demokratie durch rätedemokratische Strukturen auf Stadtteilebene eigentlich an Bedeutung gewinnt. Und wichtig in diesem Kontext ist auch darauf hinzuweisen, dass Rätedemokratie und Basisdemokratie im europäischen Raum ja ganz, ganz lange Traditionen haben. Also das beginnt, also wenn man sich nur die letzten 250 Jahre anschaut, mit den Pariser Sektionen von 1790, also Bürgervollversammlungen, die Bürgerausschüsse gewählt haben, die Kontrollorgane waren und zum Teil selbst exekutive Befugnisse ausgeübt haben über die Revolution von 1848, über die russischen Revolutionen von 1905 und 1907, über die Antifa-Ausschüsse 1945, also nach der Befreiung vom Faschismus, über die 68er-Bewegung in Westdeutschland, aber auch die 68er-Bewegung in Teilen der osteuropäischen Staaten, also wenn man an die CSSR 1968 und die Arbeiterräte da denkt, eigentlich bis in die Gegenwart. Und ich finde es unheimlich wichtig, diese Diskussion jetzt in unserem Fall exemplarisch für 1918-19 sozusagen neu aufzugreifen, zu aktualisieren und auch in gewisser Weise auf die Gegenwart beziehen. Und so haben wir auch die Tagung heute angelegt. Es wird 3 Sektionen geben zu diesen 3 Großthemen des Reichsrätekongresses, nämlich Militär, Sozialisierung und Frage des politischen Systems. Und wir werden jeweils ein historisches Referat dazu hören und ein Referat, das das aktualisiert und anschließend auch für Diskussionen hoffentlich möglichst viel Raum haben, sodass diese Verknüpfung von Gegenwart und Geschichte also nicht auf so einer schematischen Ebene abläuft, sondern sozusagen mit Substanz gefüllt wird. Und was ich auch noch mit Blick auf die Veranstaltung heute wichtig finde, ist nicht nur, dass sozusagen Aktualitätsbezug versucht wird herzustellen, sondern dass das Ganze auch, wenn man so will, strömungsübergreifend passiert. Also mir persönlich war es wichtig, dass diese Tagung heute nicht parteipolitisch instrumentalisiert werden kann, sondern dass sich die unterschiedlichen linken und demokratischen Strömungen zusammensetzen und gemeinsam diskutieren, auch ergebnisoffen diskutieren, was man eigentlich aus dieser Revolution und das, was die da quasi an abstrakten Theorieangeboten gemacht hat, für die heutige Zeit lernen kann.
Interessant wäre vielleicht an der Stelle auch so eine Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Narrativen, ne? Also Sie haben es ja gesagt, wie das sozusagen die den Blick auf diese Geschichte aus DDR-Sicht, aus bundesrepublikanischer Sicht, da eine Analyse zu liefern, beziehungsweise auch so vielleicht in Anführungsstrichen mit aufzuräumen. Wie gelingt sowas innerhalb von so einer Tagung?
Ich glaube, dass diese klischeehaften alternativen Positionen, also DDR und Bundesrepublik heute sowieso nicht mehr bestehen, sondern dass sich das in ganz starkem Maße differenziert hat. Also ich habe das selbst sehr stark für die Revolution von 1848 erlebt und auch ein bisschen versucht mit zu beeinflussen. Und ich habe auch jetzt in den letzten Jahren bei Diskussionen über 1918-19 erlebt, oder auch über die russische Revolution 1917 erlebt, dass es eine zunehmende Offenheit gibt und dass es einfach eine Bereitschaft gibt, sich unvoreingenommen, ohne irgendeine Position von vornherein rechtfertigen zu müssen, sich mit diesen historischen Ereignissen zu beschäftigen. Und ich finde das einfach unheimlich wichtig, weil ich glaube, dass auch für die Zukunft das überhaupt nicht bringt, dass man sich auf irgendwelche vorgerasterten Rezepte oder sowas bezieht, sondern dass man sich die Geschichte nochmal mit neuen Augen anschaut und auch versucht, sozusagen neue Konzepte für mögliche positive im Sinne von demokratisch, vielleicht auch sozialistische Perspektiven zu entwickeln.